Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 213. Dr. Katja Maurer, Prozessmanagement meets Fehlerkultur. Fehler im Produktionsprozess oder in einer Dienstleistung können fatale Folgen haben. In dieser spannenden Folge spricht Dr. Katja Maurer, Expertin für Prozessmanagement und Lean Six Sigma, über die Schlüsselrolle von Fehlerkultur in modernen Unternehmen. Sie betont, dass das offene Eingestehen von Fehlern ein unverzichtbarer Bestandteil eines erfolgreichen Prozessmanagements ist. Katja erläutert, wie der DMAIC-Zyklus, das steht für Define, Measure, Analyze, Improve, Control, in Kombination mit Lean Management und Six Sigma hilft, die Effizienz zu steigern. Und natürlich Fehler zu minimieren. Besonders spannend, Dr. Maurer erklärt, wie Unternehmen durch kontinuierliche Prozessoptimierung und gezielte Fehleranalysen nicht nur Abweichungen verringern, sondern auch Burnout bei Mitarbeitern verhindern.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder einmal herzlich willkommen. Erfolg braucht Verantwortung, so heißt ja dieser Podcast. Erfolg haben heißt auch mal Fehler machen zu dürfen. Denn nur wenn wir Fehler machen, dann lernen wir ja. Stellen Sie sich vor, ein kleines Kind, ein Baby, würde sagen, nachdem es 15 Mal hingefallen ist, das mit dem Laufen, das funktioniert nicht, es klappt nicht. Also bei mir, es wird nichts. Das wird kein Kind sagen und wir finden das ganz grotesk. Aber oft denken wir, oh, Fehler dürfen wir gar nicht machen. Ich habe dazu eine Expertin, natürlich wieder eine Expertin zum Thema Fehlerkultur. Herzlich willkommen und ich sage, eine graduierte Frau, Dr. Katja Maurer.
Dankeschön, lieber Udo, für diese nette Einführung. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Bin ganz gespannt, was wir zwar hier besprechen
miteinander. Ja, das bin ich auch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worüber wir sprechen wollen. Katja, du hast ja eine sehr bewegende Geschichte hinter dir. Jetzt muss man sagen, natürlich geht es immer so ein bisschen darum, über die Herkunft. Du kommst eigentlich aus der Lebensmittelbranche, also auch aus der Lebensmittelbranche. Gib uns doch mal einen ganz kurzen Abriss, was du in deinem Leben schon so viele tolle Sachen gemacht hast, sag mal.
Ja, sehr gern. Also ja, ich habe mir die ersten Berufsjahre quasi in der Lebensmittelindustrie abverdient, habe nach dem Abitur Lebensmitteltechnologie studiert und ja, ich durfte noch als Diplom-Ingenieur abschließen, dann nach mir die Jahrgänge wurden ja dann Bachelor und Master. Das heißt, ich bin auch ganz froh, dass ich den, weil ich finde, es ist ein sehr schöner Titel, dass ich den noch mitnehmen durfte.
Du bist Diplom-Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie, oder?
Ja, genau, so heißt das ausgesprochen. Das war so der erste.
Ich habe auch noch ein Diplom. Ich bin Diplom-Sozialökonom, was immer.
Das klingt doch auch schön.
Cool.
Ja, genau. Habe dann die ersten Jahre nach dem Studium auch noch in der Lebensmittelindustrie geschafft, also im Bereich Quality, Entwicklung, habe neue Produkte entwickelt, aber auch schon immer in den Bereichen Prozesse sicherer zu gestalten, einfacher zu machen. Das hat mich dann das ganze Leben durch irgendwie beschäftigt, dieses Thema. Ja, und dann bin ich aber auch so ein bisschen ein Typ, dem schnell langweilig wird und der immer gerne neue Anreize hat und neue Dinge ausprobiert. Und dann hat es mich doch zwischendrin immer mal wieder auch noch so ein bisschen auf die Schulbank beziehungsweise an die Uni verschlagen. Als ich dann in der Schweiz war, erst an die ETH nochmal, an die ETH Zürich, habe da nochmal einen Master gemacht in Ernährung und Gesundheit, also mehr so in die Richtung ganz leicht Medizin schon gegangen. Und habe mich privat noch in der Patientenorganisation engagiert und bin da mit einem Oberarzt ins Gespräch gekommen, irgendwann mal, der dann mich gefragt hat, ja, kannst du dir nicht vorstellen, bei mir noch zu promovieren? Und da habe ich gedacht,
warum nicht?
Ja, das wäre jetzt eigentlich schon noch spannend, aber ja, du hast eigentlich eine gute Anstellung in der Industrie. Ja, am Ende habe ich sie aufgegeben, bin wirklich nochmal für 3,5 Jahre an die Uni und habe da in so einem kombinierten Programm, Master und Promotion zusammen gemacht, weil ich ja mit meinem Ingenieurs-Background jetzt nicht unbedingt der geeignetste Kandidat war für eine Promotion im Bereich molekulare Medizin. Also die zwei Sachen haben nicht viel miteinander zu tun, obwohl ich feststellen musste, irgendwann so gewisse physikalische Gesetze gibt es dann doch, die überall gleich sind, gell? Also ob ich jetzt Bier durch eine Rohrleitung pumpe oder Blut durch Gefäße, da gelten die gleichen physikalischen Gesetze. Also es gab leichte Parallelen, die ich feststellen konnte.
Ja, schon den Buchstaben Bier und Blut passt gut zusammen.
Genau, ja.
Manchmal ist mehr Bier im Blut, als da drin sein sollte, ist klar.
Ja, okay. Ja. Ja, nein, dann habe ich das in 3,5 Jahren relativ zügig durchgezogen, weil ich dann auch für mich gemerkt, hey, ich möchte wieder in die Industrie. Ich bin so ein Industriekind. Und ja, dann hat es mich in die pharmazeutische Industrie verschlagen, was irgendwie so die logische Konsequenz war aus diesem Ingenieur, aus dieser technischen Richtung plus die Medizin. Das ergab dann für mich pharmazeutische Industrie. Und dort war ich dann etliche Jahre auch Leitungsmitglied in einem Unternehmen, das Medikamente hergestellt hat, und war dann dort auch unter anderem für Produktion und Technik zuständig. Also, dass die Medikamente, die verkauft werden, wirklich allen Standards entsprechen und alle Anforderungen erfüllen, sodass niemand zu Schaden kommt.
Nun muss man eins sagen, also das, was du gemacht hast, hat sehr viel zu tun. Ich kenne so ein bisschen, natürlich kenne ich die Lebensmittelbranche, weil ich noch ein Unternehmen habe oder beteiligt bin für Verpflegungsautomaten und schon den einen oder anderen Betrieb besichtigen dürfen, zum Beispiel die Kaffeeproduktion bei Kraft Foods oder Duwe Egberts, wie man sagt, oder bei den größten Cerealienherstellern in Deutschland, bei hier bei DVG. So. Und da kommt es auf eins drauf an. Das sind Prozesse, Produktionsprozesse. Und diese Produktionsprozesse, die müssen so gut laufen, dass wir dem Konsumenten gewährleisten, dass er ein fehlerfreies Produkt und einwandfreies Produkt bekommt. Und das ist ein Riesenthema. Und das ist in der Medizin ganz genauso. Und du hast dich ja also ein bisschen mit diesem Thema, ja nicht nur ein bisschen, sondern viel mit dem Thema Fehlerkultur und Prozessmanagement befasst. Wie bist du dazu gekommen, sag mal?
Eigentlich schon von Anfang an hatte ich damit zu tun. Ich habe letztes Mal meine ganz allererste Stellenbeschreibung geschaut, diesmal zufällig wieder in die Hände gefallen, und schon da stand drin, ist für die Optimierung der Produktionsprozesse zuständig. Und wenn du dich mit Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement beschäftigst, dann schaust du alle Prozesse an, weil du willst nicht nur, dass die Prozesse laufen, die am Ende für das Produkt sorgen. Natürlich sind die wichtig, aber du möchtest ja auch alle anderen. Also du möchtest ja, dass es überall gut läuft. Es soll im HR gut laufen, es soll in der Finanzabteilung gut laufen, es soll bei der Wartung gut laufen. Also das war so immer mein Ansatz. Ich möchte, dass es überall gut und fehlerfrei läuft. Gut bedeutet natürlich da auch, dass wir unsere Ressourcen nicht verschwenden. Und damit meine ich nicht nur die eingesetzten Mittel, die wir haben, sondern natürlich auch meine Mitarbeiter, also sie sollen ihre eigenen Ressourcen, ihre Lebenszeit nicht verschwenden, ihre Nerven nicht irgendwo aufopfern, weil Dinge einfach nicht gut funktionieren oder Prozesse nur deswegen ein gutes Ergebnis hinten rauskommt, weil sie extra Aufwand leisten, weil sie halt schneller laufen, weil sie nochmal kontrollieren, weil sie mehr Stress ertragen. Das sind so Dinge, wo ich denke, nee, also wir können uns das Leben wirklich leichter machen.
Jetzt mal eine Frage an die Fachfrau. Brauchen wir eine gute Fehlerkultur oder sagen wir, naja, Fehler passieren, das so what? Was heißt das? Brauchen wir in Unternehmen eine Fehlerkultur und was ist dann eine gute Fehlerkultur?
Also ich glaube, ein Unternehmen hat grundsätzlich schon mal per se eine Fehlerkultur. Egal, ob das jetzt eine positive oder vielleicht auch eine weniger positive ist. Es gibt irgendeine Art und Weise, wie im Unternehmen mit Fehler umgegangen wird. Das ist im schlechtesten Fall, dass wir sagen, offiziell machen wir überhaupt keine Fehler, wir sind super gut, und die Mitarbeiter denken, ah, okay, ja, dann melde ich mich auch nicht, dass mir da was passiert ist, dann versuche ich es irgendwie zu vertuschen. Das ist natürlich so die schlechteste Variante. Und es gibt natürlich die positive Fehlerkultur, dass du als Mitarbeiter dich in einem Umfeld befindest, wo du dich traust, Fehler zuzugeben, weil du halt nicht befürchten musst, dass es Sanktionen gibt, dass man dir mit einer Abmahnung droht oder sonst, oder dass du einen Pranger gestellt oder sagst, ah, hier, ja, das ist ja kein Wunder, dass der wieder den Fehler gemacht hat. Also, ja, war ja klar. Also das sind natürlich, das will man natürlich nicht. Ja. Also wir haben immer eine Fehlerkultur, grundsätzlich.
Aber es ist doch so, wenn wir unser tägliches Leben betrachten, egal was wir machen, wenn wir eine neue Sportart ausüben wollen, zum Beispiel, ich nehme mal nur irgendwas für Tennis spielen, so, dann bedarf es der Übung. Und was werden wir machen im Laufe dieser Übung? Wir werden Fehler über Fehler über Fehler über Fehler machen. Und wir werden diese Fehler natürlich manchmal unbewusst analysieren, sagen, okay, wenn ich den jetzt so halte, wenn ich den höher halte, tiefer halte, meist haben wir auch noch einen Lehrer dabei, eine Lehrerin, die uns sagt, oh, wie können wir Fehler vermeiden und was können wir aus diesen Fehlern lernen? Also es ist ja völlig normal, dass wir Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen. Gibt es denn heute überhaupt noch Unternehmen, die sagen, nee, nee, also Fehler, das darf nicht passieren? Die dürfen doch passieren, oder?
Ja, das gibt es tatsächlich immer noch. Also es gibt ja da auch so ein bisschen die Theorie der Null-Fehler-Strategie. Und wenn wir da so ein bisschen gucken, zum Beispiel im Six Sigma-Bereich, also es ist einfach eine Methodik, die von Motorola mal vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen wurde, wo es darum geht, Prozesse möglichst so sicher zu machen, dass sie wenig Streuung haben. Gell? Du kannst dir vorstellen, wie wir landen mit dem Flugzeug und das Flugzeug so im Idealfall immer auf dieser weißen Linie auf dem Rollfeld landen und nicht so weit links und rechts, weil wir wollen ja immer das gleich gute Ergebnis haben. Dort hat man tatsächlich so einen Ansatz der Null-Fehler-Kultur und da muss man so ein bisschen aufpassen. Zum einen ist das etwas, was wir wollen, weil wir denken wieder an Medikamente, wir denken an Nahrungsmittel, wir wollen nicht irgendwie leichtfertig mit der Gesundheit unseres Kunden oder Patienten umgehen. Ja, aber man muss da natürlich auch aufpassen und da bin ich sehr, sehr bin ich der großen Überzeugung, dass wir es schaffen müssen, unseren Mitarbeitern in gewissen Bereichen auch Freiräume zu schaffen. Freiräume, wo sie sich ausprobieren dürfen, wo Fehler gewünscht sind, wo wir auch nicht so hundertprozentig vorgeben, wie das Ergebnis sein soll. Lassen wir das doch einfach mal offen und sie ausprobieren. Weil was wir nämlich auch wissen, dass wenn wir nicht fehlertolerant sind, sind wir auch nicht innovativ. Also Menschen werden nicht sich trauen, innovative neue Ideen vorzubringen oder Sachen auszuprobieren, wenn wir sagen, wir akzeptieren keine Fehler und es muss beim ersten Mal passen und du hast nur einen Versuch. Schwierig.
Ich bin immer wieder fasziniert, wenn meine Interviewpartner schon die nächste Frage kennen. Es ist unglaublich. Also auch hier ist es so, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich weiß, du hast ein Six Sigma Green Belt. Und es werden sich eine Frage sagen, grüner Gürtel, das kenne ich aus dem Kampfsport. Was ist ein grüner Gürtel? Und bei Six Sigma, diese Kampfsportart habe ich noch nie gehört. Du hast es schon erwähnt, es kommt von der Firma Motorola. Erzähl uns mal ein bisschen mehr über Six Sigma. Was ist das? Was macht man damit? Und wie kannst du das anwenden in der Praxis?
Ja, also am Ende ist es Lean Six Sigma. Gell? Wir haben eine Kombination aus dem Lean Management und diesem Six Sigma Ansatz. Und Lean Management beschäftigt sich klassischerweise mit jeder Art von Verschwendung. Also das ist so das, was ich vorhin gesagt habe. Gell? Ich möchte nicht, dass meine Mitarbeitenden unnötige Ressourcen verschwenden und nicht ihre Lebenszeit für Dinge opfern, die am Ende uns nicht ans Ziel bringen. Da schaut man wirklich, wie lange dauern Prozesse? Können wir sie irgendwo verkürzen? Kann man Schritte parallelisieren, so dass wir schneller zum Ergebnis kommen. Und ja, natürlich kommen diese, ja, Philosophien wirklich sehr aus dem technischen Bereich. Gell? Da ging es so damals um Fließbandproduktion, als es eingeführt wurde. Und da gibt es den einen oder anderen, ja, aber das können wir ja nicht auf die Verwaltung einfach überstülpen. Ich nutze die Methodik aber sehr gerne und natürlich mache ich das nicht eins zu eins, sondern ich passe das für mich immer an mit ganz vielen anderen Bausteinen, die ich mir so aus den verschiedensten Philosophien nutze, weil es einfach eine wahnsinnig gute Struktur gibt und uns wirklich ans Ziel bringt und uns auch so leitet, dass wir uns möglichst nicht verlaufen können. Also nochmal, Lean Management, Verschwendung. Bei Six Sigma geht es darum, den Prozess so zu steuern, dass der möglichst wenig nach links und rechts abweicht. Gell? Also dein Brot soll möglichst immer 500, irgendwas Gramm wiegen. Das sollte nicht plötzlich nur 300 wiegen, aber das gleiche kosten oder 700. Sondern wir möchten eigentlich, dass das möglichst eng ist. Und Six Sigma bedeutet, dass wir theoretisch einen Prozess so gut hinbekommen, dass wir auf einer Million produzierte Teile nur 3,4 Fehlerteile haben. Das wäre so das Ziel. Das ist die Theorie dahinter.
Okay.
Schafft man in der Praxis nicht immer.
Das ist spannend. Es gibt ja da so einen sogenannten DMAIC-Zyklus, also Define, Measure, Analyze, Improve and Control, also auf Deutsch übersetzt. Also erstmal definieren, dann sollst du es messen, dann sollst du es analysieren, dann sollst du es verbessern und dann sollst du es auch kontrollieren. Was hat es da mit diesem Prozess auf sich? Und ich weiß, Green Belts dürfen das anwenden. Das habe ich gelesen.
Ja, also ich glaube, man darf das auch ohne Gürtelfarbe anwenden, wenn man das kann. Ich habe dann auch nicht weitergemacht bis zum Schwarzen, weil da geht es noch um wahnsinnig viel Statistik und meine Doktorarbeit war Statistik pur. Da habe ich mir gedacht, komm, das kannst du dir schenken. Das kriegst du auch so hin. Nee, also das ist die Struktur. Dieser D-Make-Circle ist eigentlich die Struktur, die vorgegeben ist. Und in jeder dieser Phasen befinden sich viele verschiedene Methoden und Werkzeuge, die du je nachdem, was dein Thema ist, dein Problem ist, dein Fehler, der aufgetreten ist, anwenden kannst. Und er führt dich wahnsinnig gut zum Ziel. Weil was wir häufig sehen, und ich mache mir das auch manchmal ein bisschen zum Spaß, wenn ich bei meinen Kunden bin, wenn die Kunden mir mit ihrem Bauchgefühl kommen und Bauchgefühl schön und gut, aber wenn es um Prozesse, um Fehler geht, dann möchte ich eigentlich so ein bisschen harte Fakten haben. Ich möchte gerne Zahlen und Daten haben und irgendwie was gemessen haben. Und dann kommen wir und dann sagt, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist gar nicht so schlecht. Und dann versuche ich aus diesem gar nicht so schlecht irgendwie eine Zahl rauszuquetschen. Und dann fangen wir an, wirklich mal uns diesen Prozess oder den Schritt anzuschauen und dort ein bisschen zu analysieren. Und dann kommen wir, also in fast 100% kommen die Kunden auf die Welt, weil das Ergebnis nämlich nicht mit ihrem Bauchgefühl übereinstimmt. Und da ist so ein bisschen die Gefahr auch, weil wenn ich mich auf mein Bauchgefühl verlasse und denke zu wissen, wo das Problem liegt und daraufhin Maßnahmen implementiere, einführe, wie wir es zukünftig angeblich besser machen können, dann biege ich zwangsläufig irgendwo falsch ab und wundere mich irgendwann, dass das Ganze nicht funktioniert. Im dümmsten Fall wird der hässliche kleine Fehler ein guter Bekannter, klopft regelmäßig an die Tür und das kann ja irgendwie auch gar nicht sein, weil wir haben uns ja angeblich so gut damit beschäftigt und so sinnvolle Maßnahmen erarbeitet.
Ich finde das gut und richtig, was du sagst. Ich möchte allerdings doch eine Lanze brechen für das
Ja.
Bauchgefühl, und zwar insofern immer dort, wenn die Prozesse nicht klar definierbar sind. Beispiel aus meiner eigenen Geschichte: Ich habe mich mal auf einen Geschäftspartner eingelassen, der mich betrogen hat, und da ist ganz viel Geld bei drauf gegangen. Das war aber nicht real und an Zahlen zu fassen, das Ganze. Ich hatte ein Bauchgefühl und ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl dabei, und ich hätte darauf hören sollen.
Ja.
Wenn ich auf dieses Bauchgefühl gehört hätte, dann hätte ich diesen Fehler nicht gemacht.
Ja.
Also immer dort, wo du das nicht ganz greifen kannst, wo du es nicht mit Prozessen richtig festmachen kannst, kann dieses Bauchgefühl sehr hilfreich sein. Auf der anderen Seite wiederum habe ich aus diesem Fehler gelernt, und wir beide würden uns in diesem Podcast nicht unterhalten, wenn das nicht passiert wäre. Dann hätte ich was ganz anderes gemacht in meinem Leben, und das finde ich so fantastisch. Und auch bei dir ist es ja so, alles hat immer seine Bestimmung. Welche Rolle spielt so dein naturwissenschaftlicher Hintergrund bei deiner Arbeit im Prozessmanagement als Expertin? Das sind doch
Ich hatte mal einen Bekannten und der hat damals gesagt, ja, weißt du, was sie dir eigentlich beim Studium beibringen? Die bringen dir bei zu denken. Damals habe ich das belächelt. Heute muss ich sagen, doch wahrscheinlich oder irgendwie. Ich will nicht sagen, dass man sonst nicht denken kann, aber ich glaube so diese strukturierte Herangehensweise, gell? Und am Ende zeigst du ja bei einer Promotion zum Beispiel auch, dass du alleine in der Lage bist, ein wissenschaftliches Problem zu lösen, anzugehen. Und ich glaube, das nehme ich da schon mit. Und das macht mich, glaube ich, auch so aus, weil ich bin schon so ein sehr, also ich habe schon mal den Fahrplan und ich weiß, wie wir an das Ziel kommen und dann halten wir da uns da auch strukturiert dran ab. Und ja, auch ich lasse hier und da mal das Bauchgefühl natürlich zu. Aber es gibt halt wirklich so Fakten, wenn wir in die Abläufe der Unternehmen reinschauen, da, ja, spielt es eher eine untergeordnete Rolle?
So, also heute ist es ja so, wir haben ja so viele Sicherheitskriterien und Dinge und gesetzliche Bestimmungen, damit ein Produkt, eine Dienstleistung, wie auch immer, so optimal möglich und fehlerfrei wie möglich nach draußen kommt an den Kunden. Welche Herausforderungen, die siehst du da, die den Unternehmen gegenüberstehen? Das sind ja auf einmal auch enorme Kosten, was das angeht und dann so. Wie kann man damit umgehen als Unternehmen? Was kann man da tun, um das Beste rauszuholen aus dieser Fehlerkultur oder diesen Anforderungen?
Ja, also ich glaube, Compliance ist wichtig, gell? Und wir müssen die Anforderungen einfach erfüllen. Und wir wollen ja natürlich nicht nur die rechtlichen Anforderungen, sondern natürlich auch die Wünsche und Anforderungen unseres Kunden erfüllen. Das ist ja deswegen machen wir das Ganze ja, gell? Aber ich glaube, und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir Dinge einfach smarter machen können, schlanker machen können, schlauer vielleicht machen können, gell? Weil ganz häufig sieht man so die historisch gewachsenen Dinge und dann hat man so einen Prozessknäuel und da guckt aber niemand, nimmt sich die Zeit, um da mal wirklich von außen drauf zu schauen und mal zu gucken, hey, könnten wir das vielleicht nicht ein bisschen besser machen? Ein bisschen, ja, Das könnte schneller und einfacher gehen und unser aller
Schon
Nerven
immer.
sparen.
Ich hatte
Ja.
immer gesehen.
Ja.
Ja. Nun ist es ja, wir alle machen ja in unserem Leben manchmal Dinge, also heute vielleicht nicht mehr so. Heute ist es ja so, da kommt jemand zu dir und in dein Unternehmen und dann hat er dieses gemacht, hat er jenes gemacht, hat diese Position, jene Position, dann hat er das nochmal gemacht. Also 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Tätigkeiten war hier im Ausland. Früher war das anders. Hat jemand eben 30 Jahre bei Opel gearbeitet, das hat er immer so gemacht und da geht auch nicht anders hin. Heute haben wir viele Möglichkeiten. Eine deiner Möglichkeiten, und das würde mich mal interessieren, wie dir das nützt, du bist ja auch noch Yoga-Lehrerin. So,
Oh, du
Yoga.
hast aber gut recherchiert.
Ja, natürlich, das gehört immer dazu, Yoga-Lehrerin. Wie nutzt du das? Wie hilft dir das, wenn du nicht nur auf Kunden, sondern Kurse oder hilft das?
Ja, also ja, ich habe damals die Yogalehrerausbildung gemacht, auch aus einem guten Grund. Also nebenbei bin ich noch Stressmanagement-Trainer und habe noch Mental-Coaching gemacht. Und ja, natürlich war das auch aus meiner damaligen eigenen Situation als Führungskraft, die für ein großes Team zuständig ist. Und Teile meines Teams haben wirklich 3 Schichten gearbeitet, rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage. Und du warst eigentlich immer auf Abruf. Und ja, das Telefon hat mitten in der Nacht geklingelt. Und da war natürlich dann irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das kann es nicht sein. Und habe erst angefangen, an mir zu arbeiten. Ich muss besser damit umgehen. Ich muss Situationen oder für mich Methoden schaffen, um dort ruhig zu bleiben. Das hat sicherlich auch geholfen. Und das ist etwas, was ich auch mitnehme, weil ich habe ja viel mit Führungskräften zu tun. Natürlich berate ich die Unternehmen, aber da bin in dieser Beratung bin ich natürlich immer eins zu eins auch mit Führungskräften. Und da nutze ich das natürlich auch sehr gern, dieses nimm dir mal wieder die Zeit, komm mal wieder runter, was kannst du machen, um dich zu reflektieren und all solche Dinge. Also das hat definitiv einen Einfluss auch in meiner Arbeit, obwohl ich ja das jetzt nicht rausposaune sage, ich mache deine Prozesse besser und wir können auch noch Yoga zusammen
Genau, ne?
machen.
Also hier mach mal, ich kenne die Figuren nicht, aber mach mal den
Ja.
hängenden Hund oder wie auch immer,
Ja.
wie das also heißen kann. Das werden Führungskräfte nicht unbedingt machen. Also
Ja, genau.
da
Ja.
muss man schon eine sehr, sehr
Ja.
gute persönliche Bindung haben zu der Führungskraft.
Ja.
Obwohl ich glaube, das ist spannend. Also da gehört es ja auch immer darum, um Fehler zu vermeiden, müssen wir uns gesund erhalten.
Ja.
Das ist eines der wesentlichsten Dinge, gerade als Führungskraft
Ja.
stürmen ganz viele Anforderungen auf dich ein. Diese Anforderungen, den kannst du nur begegnen, wenn du mental und körperlich fit
Ja.
bist.
Ja.
Das ist
Ja.
ein ganz wesentlicher Prozess dabei. Was machst du, wenn du Unternehmen berätst, wenn du dahin gehst?
Ja.
Was machst du damit denn? Was sind dann die Themen, mit denen du dich beschäftigst?
Ja, also das geht los bei, wir schauen spezifisch in einem Prozess. Es kann ja sein, dass ein Unternehmen mich anruft und sagt, hey, bei uns in der Auftragsabwicklung hapert es immer, wir kriegen die Aufträge nicht gut geplant, das funktioniert nicht, dass wir uns spezifisch auf einem Prozess den anschauen und dann wirklich gucken, wie ist er jetzt, wo passieren die Fehler, wir machen die Analysen dazu, wir erarbeiten Maßnahmen, wie wir es besser machen können, aufgrund unserer guten, detaillierten Analyse. Und implementieren das so langsam, probieren das aus, vielleicht mit dem Pilot, vielleicht je nachdem, in welchem Bereich kann man es direkt live gehen lassen und ausprobieren. Und dann schauen wir, wo wir landen. Also, dass man einen schönen Vorher-Nachher-Effekt natürlich auch haben, das ist ganz wichtig. Es kann sein, dass die Unternehmen kommen und sagen, hey Katja, wir haben noch gar nichts in der Art. Also, das sind meistens Unternehmen, die haben so, ja, 20 bis 30 Mitarbeitende sind gut gewachsen und jeder macht nach bestem Wissen und Gewissen. Jeder Mitarbeiter ist engagiert und strengt sich an. Aber am Ende hat niemand sich wirklich die Abläufe angeschaut und das endet dann meistens, dass es ja, Kommunikationsschwierigkeiten gibt an den klassischen Schnittstellen, wenn etwas von einer Stelle zur anderen Stelle weitergeht. Das ist immer so ganz häufig ein Knackpunkt. Oder man sieht, dass die Mitarbeiter ganz viel Überstunden machen, so Sonderschichten. Es gibt Expressaufträge. Also da fehlt die Ruhe in den Prozessen. Das ist so ein bisschen auch der Wildbach, der dahin fließt. So wie heißt das, wenn man da im Schlauch sitzt und
Ja,
durch die.
Wild Water Raft
Ja.
meinst du ganz genau.
Ja, genau, wenn
Da
man da so
fällt man auch mal
durch
raus,
die
ja.
Gegend geschleudert wird und vielleicht auch mal raus will aus dem. Und das ist ja etwas, was wir nicht möchten. Also ich möchte schon lieber, dass wir schön gemütlich in unserem Ruderbötchen ganz ruhig den Rhein entlang fließen und unsere Ziele gut erreichen, ohne dass wir uns blaue Augen holen. Also das ist so die Idee. Oder wir kümmern uns wirklich explizit um Themen, wo Fehler aufpoppen. Das kann auch Fehlermanagement sein, also sind wir wieder nah am Prozess. Oder wir beschäftigen uns wirklich mit der Fehlerkultur. Ganz häufig ist es aber eine Kombination aus diesen drei Dingen, weil die sich nicht voneinander trennen lassen. Also du kannst, ohne Fehlerkultur schaffen wir nicht, dass die Mitarbeitenden Fehler zugeben, dass wir offen darüber sprechen können. Und dann ist es so ein bisschen wie der Eisberg. Du siehst dann bloß die Spitze oben als Führungskraft und was da unten alles noch so passiert an kleinen Fehlern in den einzelnen Prozessen bei deinen Mitarbeitenden, wirst du gar nicht mitkriegen. Und das ist sehr schade. Ja.
Was ich immer spannend finde, ist so in diesen Beratungsprozessen mit Unternehmen, die Frage, kennen Sie sich mit unserer Branche aus? Und also nee, also zum Beispiel Automobil, kennen Sie sich ja, ja, ich fahre Auto, okay. Nein,
Ja.
aber die haben dann immer Angst, oh, wenn
Ja.
der diejenigen nicht in der Branche aussehen, dann kann das nichts werden. Völliger Unsinn. Meine Antwort ist, das Wichtigste ist, dass Sie sich auskennen mit der Branche.
Ja.
Ich kenne mich mit dem Prozess aus.
Ja.
Ich weiß, wie Prozesse funktionieren. Bei dir wird es ähnlich sein. Du wirst nicht jede Branche kennen, wenn du für Unternehmen tätig bist und sag, okay, dann lernen wir gerne sehr schnell dazu. Aber die Grundprinzipien,
Ja.
wie etwas funktioniert, wie man ein Prozessmanagement aufsetzt und wie man eine Fehlerkultur installiert, das ist das, was wichtig ist. Und damit kennst du dich ja hundertprozentig aus. Das ist es
Ja,
ja so.
ja.
Ne? Ganz
Ja,
genau.
es ist wirklich ganz spannend, wenn ich so zurückschaue, meine Kundschaft. Ich sage mal, ja, ich komme aus der Industrie. Das ist so da, wo ich herkomme. Aber mittlerweile habe ich wirklich über öffentliche Verwaltung, Krankenkasse, also es gab schon alles an Anfragen, Verkehrsbetriebe, also wirklich Dinge, die jetzt nicht gerade so direkt auf meiner Agenda liegen. Aber ja, die Themen sind die gleiche und das Vorgehen ist nicht anders bei einem Verwaltungsbetrieb als bei einem Produktionsbetrieb. Also ich glaube, das ist auch die Kunst des Beraters, das dann so anzupassen, dass das halt auch wirklich gut funktioniert. Und sorry, die Unternehmen, egal aus welcher Branche, kämpfen mit den gleichen Problemen. Punkt.
Was sind die Herausforderungen und Probleme, die dir am meisten Spaß machen, die dich am meisten anspornen?
Ja, also ich mag das sehr gern, wenn es ein Unternehmen ist, was sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema großartig beschäftigt, die so ein bisschen spüren, hey, irgendwas läuft nicht gut, aber so richtig haben wir keinen Ansatz. Das finde ich am spannendsten, weil dann sehe ich auch, und es bereitet mir immer eine sehr große Freude, wenn ich dann merke, dass in der Zusammenarbeit plötzlich Mitarbeitende vor mir sitzen, die mir dann erklären, wie das mit den Prozessen funktioniert, dann weiß ich, okay, ich habe einen guten Job gemacht. Sie wissen, wie das läuft und Sie haben das verinnerlicht. Also, das ist mein Anspruch. Ich möchte nicht einfach sagen, ich komme zu euch und dann machen wir mal ein bisschen Prozessoptimierung und dann gehe ich. Oder ich möchte also wirklich so den Samen pflanzen, dass da was Schönes draus wachsen kann. Ist jetzt ein bisschen blumig gesagt, aber am Ende ist es das. Doch, das macht mir wirklich sehr viel Spaß.
Aber genau das ist es, was du sagst. Also wir pflanzen ein Samenkorn und wie schön ist es, wenn wir uns zurückziehen können, wenn wir das gegossen haben und das wächst von alleine. Das ist das Größte, was uns als Berater, als Beraterin passieren kann. Wir sehen, der Samenkorn, den wir gepflanzt haben, der geht auf. Und die anderen kümmern sich drum und gießen dieses Pflänzchen, dieses zarte Pflänzchen der Fehlerkultur, des Prozessmanagements und sagen, ja, das haben wir jetzt gelernt, das machen wir. Und das finde ich so toll und so fantastisch. Und du bist ja sehr vielfältig aufgestellt. Du erzählst ja auch darüber, was du machst. Das erzählst du sogar manchmal auf der Bühne. Das ist richtig, oder? Du
Ja,
gehörst
das ist.
Top-Speakers in der Schweiz. Wie bist du denn dazu gekommen? Hast gesagt, also jetzt will ich auch darüber erzählen, ne? Klar.
Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Voraussetzung, wenn man da Lust drauf hat
Ja.
und sich auch gerne auf Bühnen begibt. Ja, natürlich war das in der Vergangenheit dann ganz viel so die Fachbühnen, auf denen ich unterwegs war. Aber ich habe immer gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Also da passiert was und da gibt es eine Energie und das macht Spaß. Und ich glaube auch, dass das Thema, und das merke ich, das Thema ist einfach auch wichtig. Das ist wichtig. Und wir können das eigentlich nicht häufig genug darüber erzählen und das immer wieder ins Bewusstsein rufen. Und ja, ich bin auch Keynote-Speaker und ich spreche über Fehler. Und da spreche ich natürlich auch über meine eigenen Geschichten, die auch nicht immer so, sagen wir mal, also es sind nicht immer die Fehler gewesen, wo man gesagt hat, ach Mensch, ist blöd, ist halt passiert, sondern ja, ich komme aus Bereichen, wo Fehler durchaus kritisch sein können. Und ja, darüber erzähle ich und auch, wie man es da schaffen kann, über eine gute Fehlerkultur, über ein funktionierendes Prozessmanagement, daraus gemeinsam zu lernen und gemeinsam als Team auch besser zu werden. Ja.
Nun würde ich mir vorstellen, also Thema Prozessmanagement oder Fehlerkultur, das ist ja ein staubtrockenes Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen staubtrockenen Vortrag hältst.
Nee.
Glaube ich einfach nicht. Und
Nee.
ich finde es faszinierend, Menschen dafür zu begeistern, für diese Themen. Und dann stehst du auf der Bühne und dann sagst du, boah, das ist ja toll, das war ja richtig cool. Was machst du da? Was erzählst du denen? Was sind so deine Techniken auf der Bühne, damit du die Zuhörer begeisterst mit diesen Themen?
Ja, also das heißt, muss ich die Geheimnisse verraten. Nein, also um ehrlich zu sein, ich glaube, das kann ich gar nicht bis ins letzte Promille erklären, was da ist. Ich glaube, das ist einfach, ja, entweder das matcht oder das matcht nicht. Und ich bin halt immer ein sehr energievoller Typ, gell? Also
Merke ich, merke ich.
gell? Ja, ein sehr energievoller Typ. Und ich versuche es halt auch wirklich, sagen wir mal, hands-on zu erzählen. Natürlich könnte ich mit Fachbegriffen und tollen Sachen und Definitionen um mich werfen, aber es geht ja darum, ich will dir doch als Zuhörer was mitgeben. Ich will, gell, das immer wieder beim Samenpflanzen, wenn du rausgehst und denkst, ah, stimmt, vielleicht habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ja, also da hat sie ja, eigentlich hat sie da recht, doch, ich probiere das aus. Dann ist mir schon, dann finde ich das super und das macht mir Spaß. Ja, und ich bin, also ja, ich habe Humor, ich lache ganz häufig über mich selbst. Also ich finde, das darf auch sein und in jeder, sagen wir, schlechten Situation und in jedem blöden Fehler, mit dem wir zu tun haben, ja, sollen wir doch den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern ja, wir müssen uns damit beschäftigen und wir können das auch, sagen wir, auf eine Art und Weise machen, ja, dass wir uns da nicht noch selbst knechten.
Genau. Und im Moment kann sich jeder damit beschäftigen. Jeder mit deinem Thema beschäftigen. Vielleicht ist es schon ein bisschen zu spät und den Anfang verpasst, aber es gibt im Moment auf LinkedIn eine Fehler-Challenge. 5 Tage, 5 Videos, 5 Aufgaben. Erzähl
Ja.
mir mehr darüber, was heißt das Fehler-Challenge? Wie kann ich da mitmachen? Was kann ich lernen?
Also du kannst da mitmachen, wenn du meine Newsletter erhältst, weil ich habe es für meine Newsletter-Abonnenten gemacht, dass wir uns an 5 Tagen bekommen sie knackig ein kurzes Video zu mir zu einem Thema, der sich rund um Fehlermanagement und auch ein bisschen Fehlerkultur dreht. Und auch da möchte ich, dass sie schnell Dinge anwenden können. Das heißt, es gibt immer so eine kleine Hausaufgabe, die sie mitnehmen können, die Führungskräfte in ihr Team. Und das direkt ausprobieren können. Gell? Und das ist jetzt Tag 1 ist jetzt vorbei, heute ist Tag 2. Tag 1 war zum Beispiel die Idee, wie ich es denn schaffe als Führungskraft, dass meine Mitarbeitenden zu mir kommen und Fehler melden, wenn ihnen halt irgendwas Blödes passiert ist. Und meine, da ist Punkt 1, dieses gehe mit gutem Beispiel voran. Du musst dich als Führungskraft verletzlich zeigen. Du musst über deine eigenen Fehler sprechen können. Und das geht auch nicht so von heute auf morgen, sondern du musst es immer wieder vorleben, weil nur so werden sie sich trauen, auch mal über ihren eigenen Fehler zu sprechen. Und das geht manchmal ganz schnell. Also ich habe das wirklich schon in Unternehmen erlebt. Da erzähle ich eine Geschichte und plötzlich meldet ihr, oh ja, mir ist da letztens aber auch irgendwas passiert. Also das braucht manchmal gar nicht viel, dass man das wie ein bisschen anstößt. Und das ist ganz wichtig, dass wir selber über unsere Fehler sprechen, weil häufig hat man das Gefühl, ja, die Führungskräfte und die Chefinnen da, die wissen immer alles besser, die machen keine Fehler. Nee. Stimmt überhaupt nicht. Also meine, wir wissen das. Die anderen dürfen das auch wissen, dass wir Fehler machen und dass wir mal Fehlentscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist so, das war grob mal der Inhalt des ersten Tages und das beim nächsten Meeting mit seinem Team direkt auszuprobieren, war die kleine Hausaufgabe dazu.
Okay, was gibt es da noch für Aufgaben so ohne viel? Also wahrscheinlich kommt das ja erst raus unter Podcast, wenn die Challenge schon vorbei ist.
Ja,
Was gibt es da
ja,
für
ja.
Herausforderungen bei dir?
Ja, wir gehen dann natürlich auch so ein bisschen Richtung in die Analyse. Gell? Ich kann das natürlich in so einer Challenge nicht wahnsinnig tief und wahnsinnig viele Werkzeuge dort quasi in der kurzen Zeit mitgeben. Aber ich habe mir eins rausgesucht, das hilfreich ist, um, sagen wir mal, an die Wurzel des Fehlers zu kommen. Weil da möchte ich hin. Gell? Wir haben vorhin gesagt, ich möchte nicht irgendwie schnell schlussfolgern, was die Ursache des Fehlers ist und dann vielleicht irgendwo falsch abbiegen und falsche Maßnahmen mit meinem Team umsetzen, die uns am Ende gar nicht weiterhelfen, sondern ich möchte wirklich an die Wurzel, die im Englischen sagt man die Root Cause Analysis, gell? Die ja, Wurzel erwischen des Fehlers. Weil nur so stelle ich sicher, dass er keiner guter Bekannter wird und irgendwann wieder an die Tür klopft und sagt, ach, guck mal, da bin ich wieder. Ja.
Ja, das ist sehr spannend. Vielleicht mal so zum Schluss die Frage an dich. So, welche Strategien empfiehlst du denn Unternehmen, um eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Verbesserung zu etablieren im Unternehmen? Was muss man da tun? Was sollten die ersten Schritte sein?
Also Schritt Nummer eins haben wir schon gehört, mit gutem Beispiel vorangehen. Ich glaube, das ist wichtig. Also an der Kommunikation, an der offenen Kommunikation arbeiten, selber über Fehler sprechen und sich dann überlegen, welche Gefäße kann man denn nutzen oder auch installieren, einführen, wo wir uns über Fehler unterhalten können. Gell? Es gibt ja Unternehmen, die regelmäßig den Fehler des Monats küren oder den sogenannten Scheiß der Woche.
Oh,
Also,
das habe ich auch noch nicht gehört. Das finde ich
ja.
aber.
Und da geht es ja nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, sondern geht es wirklich darum, das Ganze, dem Ganzen eine Transparenz zu geben und so die Möglichkeit zu geben, dass wir gemeinsam aus dem Fehler lernen können. Und wenn wir so die Statistiken angucken, dann sehen wir, dass die erfolgreichsten Teams die meisten Fehler rapportieren. Aber das liegt ja nicht daran, dass sie mehr Fehler machen als die anderen, sondern es liegt einzig und allein an der ist dem Umstand geschuldet, dass sie quasi in einer sicheren Umgebung arbeiten, wo es wirklich gewünscht ist, über Fehler zu sprechen. Und da ist auch die Frage, wenn ein Fehler irgendwie aufpoppt, was ganz häufig kommt, wer war das? Völlig fehl am Platz. Weil die bringt uns gar nichts. Sie ist nur kontraproduktiv in dem ganzen Thema. Ja. Also das wären mal so die ersten Schritte, die ich anfangen würde. Und dann, wie gesagt, kein Mitarbeiter steht morgens auf und nimmt sich vor, Fehler zu machen. Also, wir sollten wirklich überlegen, in welcher Umgebung arbeiten unsere Mitarbeitenden, wo sind die eingebettet, in welchen Prozessen, in welchen Abläufen und warum haben sie die Prozesse denn zugelassen, dass der Fehler überhaupt entstehen konnte? Das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt, weil niemand, wie gesagt, niemand macht irgendwas absichtlich und Fehler passieren meistens aus einem, aus, sag mal, einer guten Grundeinstellung heraus, gell? Ein Mitarbeiter eins wollte dem anderen schnell helfen und hat noch irgendwie da schnell eingegriffen in die Maschine oder sonst irgendwas. Das sind ja meistens solche Dinge, wie Fehler entstehen und nicht, weil sich jemand denkt, heute mache ich es mal so richtig schlecht.
Wunderbar. Sehr viele Einsichten, die du uns geliefert hast. Ganz toll. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, dann googelt man dich einfach, Dr. Katja Maurer. Und wie kommt man sonst an dich ran? Und wo findet man dich überall? Oder wo, du bist auch in Deutschland unterwegs, nehme ich mal an. Ganz klar, also das ist nicht auf die Schweiz begrenzt.
Ja,
Wenn
ja.
ein bedeutendes deutsches Unternehmen sagt, oh Mensch, die Frau Maurer, die hätten wir gerne bei uns im Team, weil
Ja.
das ist keine Besserwisserin, das ist eine Besserversteherin, dann funktioniert das, oder?
Ja, sehr gern. Also LinkedIn ist eine gute Plattform, wo man mich findet, Dr. Katja Maurer oder über meine Homepage, katjamaurer.ch. Da hat man eigentlich alle Sachen drauf. Ansonsten bin ich ein bisschen bei Instagram hier und da unterwegs und bisher noch ganz wenig bei YouTube. Aber ich glaube, LinkedIn und meine Homepage sind die zwei Hauptkanäle und sehr gern, freue mich natürlich, wenn
Also,
da.
wir haben gelernt, Fehler darf man machen, Fehler darf man vermeiden, aus Fehlern darf man lernen. Wir brauchen eine Fehlerkultur und wir müssen vor allen Dingen Unternehmenskräfte haben oder Führungskräfte haben, die sagen, ja,
Ja.
ich gebe es auch zu, wenn ich Fehler gemacht habe, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Katja Maurer, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, und die vielen inspirierenden Gedanken, die du uns gebracht hast. Danke
Vielen
sehr.
Dank. Danke dir.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.